Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu Schlag den Groß, wie immer mit Gerald Groß, und die Schlägerin im übertragenen Sinn ist auch wie immer Eva Schütz.
Schönen guten Abend, Eva Schütz.
Schönen guten Abend, Gerald Groß. Er tut sich schon ein bisschen einkrampfen.
Ich glaube, er fürchtet echte
Prügel, aber wir fangen jetzt mit einem Thema an, das ihm, glaube ich, mehr Spaß macht als die möglichen Prügel, die er bald kassiert. Im zweiten Teil dann die Koalitionsgespräche im Bund, nämlich zwischen ÖVP, SP und NEOS, wirken eigentlich jetzt schon ziemlich brüchig. Also man hat den Eindruck, dass sich dann nur noch Unfreundlichkeiten ausgerichtet werden, noch bevor irgendwas geschmiedet wurde. Wie ernst ist das? Das frage ich jetzt auch, dich auch als ÖVP-Insider.
Es macht, finde ich, einen sehr ernsten Eindruck. Begonnen hat es ja damit, dass diese 3,5% Gehaltserhöhung bei den Beamten mit den NEOS nicht akkordiert waren, muss man ehrlicherweise sagen. Sie sind zurzeit halt auch noch nicht in der Regierung. Sie hätten sich gewünscht, dass man das mit ihnen abspricht. Ja, das ist ein Wunsch, das ist nicht getan worden. Also da war mal so der erste Zwischenschuss von Seiten der NEOS, wie denn sowas sein könne, das sei mit ihnen nicht abgesprochen. Dass man das prinzipiell intern einmal ausführt, ist auch normal. Dass man es allerdings dann bereits auch wieder über die Medien ausrichten lässt, das ist schon ein bisschen erstaunlich. Das Zweite war dann die Idee der SPÖ, dass sie gesagt hat, rückwirkend müssen auch die Reichen ihren Beitrag leisten. Das wurde von verschiedenen Medien, auch von Express, muss ich sagen, so interpretiert, dass es eine Art rückwirkende Erbschafts- und Vermögensteuer geben soll. Das ist natürlich für alle ÖVP-Wähler ein rotes Tuch, und das hatte dann der Kanzler auch auf Twitter widersprochen oder auf X widersprochen und hat gesagt, wenn es da jetzt um Erbschafts- und Vermögenssteuern gehen sollte, dann sind diese Koalitionsverhandlungen beendet. Also es klingt nicht wahnsinnig gut, und ich finde, es ist relativ erstaunlich, dass man sich zurzeit so viel bereits wieder über die Medien ausrichten lässt, weil dass man natürlich innerhalb dieser Koalitionsgespräche seine Standpunkte vertritt und einnimmt, das ist schon klar, und dass man sich dort vielleicht auch furchtbar streitet und der eine oder der andere mal den Raum verlässt, das mag auch sein, aber diese Kommunikation über die Medien ist ein bisschen merkwürdig, weil die Erzählung nach außen ist ja jetzt mittlerweile irgendwie, wir mögen uns alle überhaupt nicht, wir haben auch inhaltlich nichts miteinander zu tun, wir wollen miteinander auch überhaupt nicht zusammenarbeiten, aber irgendwie müssen wir halt doch, weil sonst, und dann kommt das blaue Drohgespenst Herbert Kickl heraus, weil sonst müssen wir mit Herbert Kickl zusammengehen, und das ist natürlich jetzt auch von der Kommunikation keine besonders positive Geschichte.
Gerald Groß, dich müssen ja die letzten paar Tage erfreut haben, weil natürlich die Optik ist nicht gut. Aber glaubst du, dass es schon gescheitert ist, oder glaubst du, dass das jetzt ein bisschen so öffentliches Schaukämpfen ist und am Ende einigen sie sich doch?
Also wir sind in einer entscheidenden Phase, das steht außer Frage. Entweder das sind jetzt die letzten Drohgebären, um die großen Brocken die nächsten Tage durchzubringen. Jeder macht Druck. Hanne-Mikl Leitner, Beppo Muchic, die Granden der Gewerkschaft und der ÖVP rücken aus, um quasi das zu tun, was wichtig ist bei einer Geburt, nämlich die Zange anzusetzen. Es wird halt nur noch ein Kopf geboren.
Naja,
das ist halt eine Zangengeburt. Man weiß, wie das dann ausschaut. Du musst die Wahrheit verstecken. Also schön schaut es nicht aus, was rauskommt. Ich möchte nur sagen, was da gerade passiert. Entweder ist es das eine, also die zwei Geburtshelfer, Hanne-Mikl Leitner und Beppo Muchic. Vielleicht kann man mich auch ausreden lassen. Aber es ist vollkommen wurscht. Oder am Ende bedeutet es, dass, und das ist keine Raketenwissenschaft, dass sich SPÖ und ÖVP am Ende auf nichts einigen können. Das ist jetzt unheimlich lustig. Karl Nehammer hat sich verspekuliert. Karl Nehammer ist Edmund Walken. Karl Nehammer hat sich persönlich an den Erfolg einer Ampel der Verlierer geschmiedet. So, Herr Babler wird wieder Hirschen jagen gehen. Ist auch noch relativ lustig, irgendwo im Tristingtal oder was. Möglicherweise ist er selbst die Trophäe, die er sich ins Herrgottswinkel hängen kann. Ja, ist auch dann ein komischer Hirsch, würde ich sagen. Aber okay, das andere Problem ist folgendes. Heute gab es die neuen Zahlen des Arbeitsmarktservice. Wir sind über 7% Arbeitslosigkeit. Wir krachen auf die 400.000 Arbeitslosen zu. Kopf von AMS, der Leiter, gibt bekannt, er braucht mehr Personal, weil er die Arbeitslosen nicht mehr managen kann. Wir haben eine Deindustrialisierung, Stichwort KTM. Jeden Tag meldet ein Industriebetrieb eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme an, die keinen Menschen in dem Land fragen kann. Und du hast in Wahrheit eine Übergangsregierung, noch immer im Amt bestehend aus Nehammer und Kogler, die, wo der eine nur mehr Verhandler ist, aber mir vorkommt, es sitzt keiner mehr in der Regierung und entscheidet. Und da mache ich heute den Vorwurf Alexander Van der Bellen, der am 29. September in den Tagen danach eingeleitet hat, wie folgt. Ich möchte keine Zeit verlieren, daher beauftrage ich gleich Karl Nehammer mit den Regierungsbildungsgesprächen, mit den Regierungsverhandlungen.
Das hat er noch einen Monat gemacht, bitte.
Und jetzt frage ich mich, was ist seitdem passiert? Und was ich mich auch frage, ich tue es noch einmal, wo ist der Bundespräsident? Unbestätigten Gerüchten zufolge möglicherweise gar nicht mehr am Leben. Oder er sucht sich, oder er sucht sich ein Pflegebett mit Joe Biden aus, zur schattigen Pinie, mit Meeresblick oder was. Ich frage mich, was ist los? Also, was ist in dem Staat los? Keiner moderiert das Chaos mehr. Keiner geht einmal her und sagt, bis daher und nicht weiter.
Jetzt
naja, aber ich frage mich, ist jedem alles egal geworden?
Eva Schütz, nehme ich das Wort, weil du hältst hier eh schon Monologe. Die nächsten,
ja, aber meine sind wenigstens lustig.
Also meine sind auch in Ordnung.
Nein, deine sind auch in Ordnung, aber sie ist eher sehr traurig.
Die stimmt,
ja. Wobei heute sehr bunt, möchte ich sagen, ja.
Meine Outfits haben es dir angeschaut.
Das
wird immer auffallender. Eva Schütz, es ist der Gerald Groß hat vorher den Rudi Anschober zitiert mit, das sind entscheidende Wochen, es sind entscheidende...
Die nächsten zwei Wochen werden entscheidend, ja.
Es sind entscheidende Tage, da hast du sogar recht, weil es eine Frist gibt bei den Koalitionsverhandlern. Eigentlich bis zum 9. Dezember, wenn sie sich bis dahin in den Untergruppen überhaupt nicht einig sind, weiß man eigentlich, dass es gelaufen ist, aber am 12. Dezember soll es noch so eine Chefrunde geben. Es dürfte sich besonders am Thema Wirtschaft spießen. Jetzt weißt du natürlich, und wir wissen es auch, rückwirkende Erbschaftssteuern könnte man gar nicht beschließen.
Ja, ja, also wenn man so formuliert, nicht. Man kann natürlich sozusagen diese Freibeträge einsetzen und damit würde man im Endeffekt schon ein bisschen wieder dorthin kommen. Es ist sicher sehr, sehr plastisch formuliert und auch sehr drastisch formuliert, aber man muss natürlich sagen, diese Idee von Andreas Babler, Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer einzuführen, das war schon eigentlich der Hauptpunkt in seinem Wahlkampfprogramm und wenn er sich darauf...
Das wird es ja mit der ÖVP nicht
geben. Das ist eben die Frage. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die recht spannend wird, weil auf der einen Seite kann Andreas Babler von seiner Hauptforderung ja nicht runter, ohne zumindest den Teil der SPÖ, die seine Gruppe sind, wirklich, wirklich zu verärgern. Das sind ja Linke. Also vielleicht sind sogar Marxisten, denen kannst du ja nicht versprechen. Wenn man das Buch liest, bei dem man mitgewirkt hat, sind es vielleicht auch Stalinisten.
Ja.
Und denen versprichst du dann sowas. Und dann
Freunde
einfach,
Moskaus. Ja. Na, Freunde
Moskaus. Ja. Und dann da wieder runterzugehen, ich glaube, das ist schon wahnsinnig schwer für Andreas Babler. Vielleicht hat er sich auch gar nicht vorgestellt, wie viel Widerstand das dann in der Gruppe, die ihn umgibt, erzeugt, wenn er diese Forderung fallen lässt. Und natürlich kann Karl Nehammer da nicht mit.
Aber Eva Schütz, bevor wir zum Gerald Groß kommen und der den nächsten Monolog erhält, gebe ich dir die Chance, noch was zu sagen. Wie viel Widerstand gibt es denn in Wirklichkeit in der ÖVP gegen eine Koalition?
Ich glaube, die wird jetzt natürlich immer größer und eigentlich passiert jetzt das, was wir hier ja auch zu dritt schon wahnsinnig oft besprochen haben und von dem ich eigentlich geglaubt habe, dass das alle anderen auch verstanden haben und dass man es deshalb nicht eintreten lassen wird. Also es passiert genau dieses Drehbuch, das wir hier schon vor ein paar Wochen uns irgendwie überlegt haben. Die Steiermark-Wahlen gehen ganz furchtbar schrecklich für die ÖVP aus. Eines der Hauptmotive ist, dass Karl Nehammer mit der SPÖ im Bund eine Koalition bilden wird. Das wollen die Leute nicht, das wollen vor allem die Leute am Land nicht. Ich habe heute eine Umfrage gesehen, wo auch der Landeshauptmann von Oberösterreich mittlerweile irgendwo bei 22% ist, der als Landeshauptmann ja durchaus einen guten Job macht. Also der ist ja relativ unumstritten. Also die ÖVP verliert und verliert und verliert und der Druck auf Karl Nehammer jetzt entweder was zustande zu bringen, der steigt und steigt und steigt und jetzt wirklich mit enormer Geschwindigkeit. Hanne Mikl-Leitner hat ja heute auch schon gesagt, so wird es nicht weitergehen. Die sieht natürlich ihre Fälle davon schwimmen in Niederösterreich. Also es passiert eigentlich genau das, was wir uns überlegt haben und was jetzt tatsächlich eintritt. Nur ich habe mir irgendwie gedacht, wenn man es eh schon kommen sieht, wird man es verhindern. Aber dazu ist man offenbar nicht in der Lage. Der Druck auf Nehammer steigt. Der Druck auf Babler offenbar auch, aber der schafft es irgendwie, sich da nicht zu bewegen, weil er seine roten Linien halt doch nicht überschreiten kann am Ende des Tages. Und es schaut wirklich so aus, wenn das am Ende nicht funktionieren würde.
Es würde es crashen und platzen. Wenn es crasht und platzt, was passiert denn dann?
dann wird Karl Nehammer zurücktreten.
Okay, dann
weil Karl
erfüllt
Nehammer,
sich ein Traum von dir.
Nein, mir ist das doch vollkommen wurscht. Dann wird er zurücktreten, wird sie bei irgendeinem Tanzschulkurs beim Professor Filzmeier in Krems wieder einschreiben.
Hat er eine Tanzschule dort?
Ich nehme an, dass das die höchste schulische Ausbildung von ihm war, die Tanzschulprüfung. Dann wird er sich dort wieder einschreiben in Krems, wird ewiger Bummelstudent bleiben, das was er vorher auch schon war, weil er vorher nichts gelernt hat und nachher aus der Zeit in der Regierung ja auch nicht gescheiter geworden ist. Wie man merken, er ist ja gescheitert, nicht gescheiter, sondern gescheitert. So. Also Karl Nehammer wird zurücktreten. Warum? Weil er das Schicksal seiner eigenen Person an dieses Lose-Lose-Situation, diese Sackgasse, die die ÖVP aufgebaut hat, gebunden hat. Das heißt, wenn es mit Babler nicht funktioniert, mit Meindl-Reisinger nicht funktioniert, ist Nehammer Geschichte. Ich höre, er hat Michl Leitner gesagt, ja, er würde gehen, aber nur, wenn er Landeshauptmann in Niederösterreich wird.
Ja, aber das habe ich auch gehört.
Ja, Entschuldigung, das erzählt nicht einer, sondern ich habe es von einem Spitzenfunktionär des österreichischen Bauernbunds, weil du lachst, so solltest mehr bei der ÖVP ein bisschen die Oma dumm hören. Zwischen dem Mozart-Requiem kannst du da einiges andere noch hören und zwischen den Begräbnisvorbereitungen. Da lernst du viel über Begräbnismusik und Begräbnisrituale, die gerade studieren. So, das heißt, die Hanne Mikl-Leitner sagt, ja, sie möchte eigentlich eh bald gehen, weil ihr zieht eh schon alles an, aber der Bärenkopf sagt, er will Landeshauptmann werden. Das höre ich aus der ÖVP. Und der Udo Landbauer sagt, mit dem Nehammer kann man gestohlen bleiben, mit dem mache ich in Niederösterreich sicher keine Fortsetzung der schwarz-blauen Koalition, dann können wir gleich bei der Gemeinde
und zwar die Landtagswahl zusammen. Der hat allerdings auch gesagt, dass er mit der Mikl-Leitner nicht zusammen.
Naja, aber gegen den Karl, schaut, Johanna Mikl-Leitner, man kann über sie viel sagen. Okay? Ich kann sie politisch
ablehnen. Weil du sie eigentlich bis jetzt nie so besonders...
Aber ich sag dir ein was. Sie ist eine intelligente Person.
Warte, aber war das nicht die
Johanna Mikl-Leitner,
FPÖ in Niederösterreich?
Johanna Mikl-Leitner ist eine intelligente Person. Johanna Mikl-Leitner ist eine intelligente Person. Diese Behauptung würde ich über Karl Nehammer nicht aufstellen. Sage ich mal grundsätzlich. So, also, alles besser. Das Problem ist, wir stehen ja schon wieder vor drei Wahlen. Burgenland wählt. Heute war, glaube ich, Hofer im Laufe des Tages im Interview bei OE24. Die niederösterreichischen Gemeinderatswahlen stehen an. Die Niederösterreichische Volkspartei hat 15 Mitarbeiter, Krisenmitarbeiter zusätzlich eingestellt, die die Gemeinderatswahlen managen müssen, weil sie hypernervös ist. Und Eureka, siehe da, die steirischen Gemeinderatswahlen kommen auch im März. Und nachdem ja Christopher Drechsel sich dazu entschieden hat, trotz anderslautender Versprechungen dennoch einer neuen Landesregierung anzugehen, gehe ich davon aus, dass die ÖVP auch bei dieser Gemeinderatswahl flächendeckend baden geht. Das heißt, grundsätzlich wird das Problem nur aufgeschoben von Wahl zu Wahl, aber es wird größer. Und der Druck auf Karl Nehammer, auf Babler, auf Meindl-Reisinger gar nicht, weil die hat, bleibt bei ihren 6%, 7%, dort schwingt sie irgendwo mal dumm. Das ist genau zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Das ändert sich nicht. Aber der Druck auf Karl Nehammer und auch die Sozialdemokratie, die im Übrigen seit 1945 das erste Mal einer steirischen Landesregierung nicht mehr angehört, die wird größer.
Das mit Niederösterreich ist, also ich sage dazu, wann immer man bei den Mikl-Leitner-Leuten nachfragt, sagen die jedes Mal, das stimmt nicht, dass sie einen blauen Kanzler möchte. Das stimmt alles nicht, dass sie das sabotiert, aber natürlich ist der Druck sehr groß.
Ja. Aber sie hat heute doch gesagt, dass diese Situation gar nicht gefällt. Und ich glaube,
sie ist sogar noch weitergegangen und hat gesagt, wenn die das nicht verstehen, meint die Roten, haben sie in einer Regierung nichts
verloren. Und dann wäre eigentlich die denklogische einzige Schlussfolgerung, dass man anfängt, mit Herbert Kickl zu verhandeln. Oder, das werden wir heute auch noch besprechen, dass man in Neuwahlen geht. Mhm. Mehr Möglichkeiten gibt es ja dann eigentlich nicht. Ich glaube, Johanna Mikl-Leitner ist einfach massiv unter Druck, weil sie auch sieht, wie in allen Bundesländern der ÖVP die Fälle davon schwimmen und natürlich sie die nächste ist, die Wahlen hat. Und einfach diese Situation aufheben möchte und sie ist ja politisch extrem erfahren. Und ich glaube, sie weiß, wenn das jetzt noch ein, zwei Wochen so weitergeht, wenn da bis Weihnachten wirklich oder bis zum 9., 12., dann ist ja eh schon mehr oder weniger alle im Weihnachtsfeierfieber für den Rest des Jahres. Aber wenn da bis zum 9., 12. nichts passiert, dann hat sie ja wirklich am 15. Februar, weil dann am 15. Jänner weil dann kommen ja noch die Weihnachtsfeiertage, wirklich ein massives Problem. Und das möchte sie nicht. Und ich glaube, deswegen greift sie da jetzt einmal ein und erhöht auch noch einmal den Druck auf Karl Nehammer.
Aber du hast das vorher ja richtig gesagt. Wir haben hier wochenlang darüber diskutiert, dass der Zeitdruck auf Nehammer, Babler und ja, ja, ein bisschen auch Meindl-Reisinger enorm ist, weil wenn sie sich in der Zeit nach einigen, wieso ist das so eskaliert?
Es ist nicht nachvollziehbar. Also ganz ehrlich, es kann nur an der, also der Gerald Groß würde jetzt sagen, an der Unfähigkeit und an der Dummheit liegen.
Vielleicht liegt es am Intellekt.
Ja, meine ich, ja, an der Dummheit.
Schau, der eine war damals bei der Nationalratswahl 2019, wie Sebastian Kurz Spitzenkandidat war, glaube ich, auf Platz 16 der Regionalliste Gramat-Neusiedl.
Nehammer,
ja. Ich glaube, Platz 16 oder 17. Also das ist die 17. Garnitur der ÖVP. Erst nachdem es den Kurz geschnäpft hat, dann den Schallenberg geschnäpft hat und dann fünf andere weitere abgesagt haben, ist man auf Karl Nehammer gekommen. So. Und beim Babler hast du halt das Problem, der ist noch immer im Abwasserverband Dreiskirchen geistig verhaftet. Ja, aber, und zwar im Ergebnis des Abwasserverbandes. Ja? Also das, was nach der Klärung noch aus.
Gerald Böfer, so,
also, das ist natürlich
was Positives.
Das ist ja, nein, aber das ist ja, ja, aber es stinkt gewaltig, ich möchte es sagen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wir erkennen die Herunternivellierung der politischen Elite in Österreich.
Ja, das
und
ist
da kann mir nicht einmal die Isabel Daniel widersprechen, weil die Isabel Daniel war Journalistin, als ein gewisser Dr. Wolfgang Schüssel noch Kanzler war. Und du warst ja Journalistin, als ein gewisser Dr. Franz Franitzky Kanzler war. Möglicherweise, du hast gerade angefangen nicht, oder warst du in der Pflichtschulzeit oder was? Oder noch im Kindergarten, nehme ich an.
Nein,
da warst
jetzt du brauchst nicht die
Zeit,
die
fünf
Reise,
oder was?
Nein, ist nicht mehr zu
aber das waren ja, oder Jörg Haider beispielsweise, das waren Giganten.
Ja.
Das waren Giganten, was sich derzeit abspielt. Das ist Kinder. Garten, was auf der Regierungsbank
man glaubt ja immer, weil man optimistischer Mensch ist, die haben einen größeren Plan.
Ja, ja.
Die haben ihn nicht verstanden.
Ja,
aber wir zwei kommen des Öfteren drauf, die haben gar keinen größeren Plan. Das funktioniert einfach nicht. Ich meine, das eine ist, dass sie nichts zustande bringen, das andere ist aber auch die von mir vorhin angesprochene Kommunikation nach außen. Der eine sagt, er will irgendwie Vermögen steuern. Gut, ich meine, vielleicht trotzdem die Idee lebt. Ja. Der andere lässt ihn über Twitter ausrichten, dann sind die Koalitionsverhandlungen für ihn beendet. Also das ist ja für Koalitionsverhandlungen eine Kommunikation nach außen, die einfach völlig unterirdisch ist. Außer man möchte die Koalitionsverhandlungen beenden. Ja, dann kann man das schon machen. Aber wenn man noch weiter verhandeln will, muss man ehrlicherweise sagen, was die da kommunikativ aufführen, das ist einfach.
Aber jetzt stell dir vor, gehen wir mal die Geschichte durch. Die kommen zustande. Okay, also in zwei Wochen Bundeskanzler Nehammer, Vizekanzler Babler und dann noch, weiß ich nicht, Außenministerin Meindl-Reisinger. Das will sie ja offenbar. Bildungsressort wollen ja die NEOS offenbar auch.
Ja,
nicht
das haben
mehr.
Sie jetzt verstanden.
Ja,
glaube,
die haben es verstanden, das ist ein Himmelfahrtskommando. Bildung ist ihnen jetzt wurscht, jetzt werden die Flügel der Schüler nicht mehr gehoben, sondern gleich gebrochen.
Ja,
so wie beim Bockhändl, weißt du, wenn es das anreißt. Das haben die NEOS jetzt auch verstanden. So, also, jetzt stell mal vor, die kommen zustande. Kannst du dir diese Regierungskommunikation aller X-Twitter über die Bande mitleiten und Pepper Mochitsch vorstellen, wie das die nächsten 5 Jahre abläuft? Gott möge uns behüten vor dieser Ampel.
Ja. Sicher können wir uns das vorstellen. Wir haben das alles in der Vergangenheit schon erlebt, aber vielleicht haben die ja doch.
Ja, gut, aber der Werner Kogl hat wenigstens noch Spaß an seiner Arbeit.
Vielleicht haben die ja doch einen Masterplan und über den möglichen Masterplan von einigen in der ÖVP vielleicht reden wir gleich nach der Werbepause weiter. Und was Sebastian Kurz damit zu tun hat, wird uns Eva Schütz gleich verraten. Bleiben Sie dran.
El Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu Schlag den Groß, wo Gerald Groß tatsächlich mehrere Prügel verdienen würde für das, was er permanent von sich gibt. Wir reden natürlich nur von im übertragenen Sinn, wir sind hier alle pazifistisch oder Halbpazifisten. Hallo Eva Schütz noch einmal, die eigentlich Gerald Groß prügeln sollte. Wenn sie keine Lust hat, pass auf, ich bin vielleicht eher bereit, dich zu prügeln. Okay, gut, er ist ein bisschen angeschlagen, deswegen verzeihen wir ihm
das heute im
richtig. Er schnupft ein bisschen, wir hoffen, dass er uns nicht ansteckt mit diversen Krankheiten, die gerade in der Steiermark kursieren. Man weiß das ja nicht,
oder
in FPÖ-Kreisen. Was in der FPÖ
kursiert? Da müsste uns beißen wird uns sicher nicht.
Nein, das werden wir eher nicht zulassen. Aber kehren wir jetzt zurück zu den anderen Niederungen, nämlich jenen der heimischen quasi Regierungspolitik in dem Fall oder der ÖVP. Ihr habt ja vorher darüber geredet, dass man eigentlich den Eindruck hat, die haben keinen Plan. Kann es sein, dass ein Teil der ÖVP sehr wohl einen Plan hat und der Plan heißt, nämlich der türkisen ÖVP, und der Plan heißt, nicht die Augen verdrehen?
Nein, nein, überhaupt nicht. Ich fokussiere mich auf den Gerald Groß. Das ist okay. Ein erfreulicher Anblick und da muss ich auch nicht mehr die Augen
verdrehen. Seit wann? Und dass der Plan in Wirklichkeit lautet, diese Koalitionsverhandlungen mit Rot und Neos sollen scheitern, damit es zu Neuwahlen kommt und Sebastian Kurz kann zurückkehren?
Also mir wäre der Plan jetzt nicht bekannt. Man muss natürlich schon auch sagen, dass dieser Kronzeugenstatus bzw. die Zuerkennung des Kronzeugenstatus an Thomas Schmidt, den ja die Justizministerin, die eigentlich abgewählte Justizministerin, die eigentlich nur mehr wenige Wochen oder Tage im Amt sein sollte, jetzt über den Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft, über die Oberstaatsanwaltschaft jetzt zuerkannt hat, da ist das Timing, finde ich, schon relativ merkwürdig. Auch, dass dieses das Urteil im Berufungsverfahren gegen Sebastian Kurz noch immer nicht da ist. Also wir erinnern uns, diese Verurteilung war, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, im Februar 2024. Jetzt haben wir Dezember 2024. Also ich habe auch einige Strafrechtsfälle vor Gericht verhandelt. Das ist jetzt ein rechtlich wenig komplexer Sachverhalt. Also dass man dafür jetzt mehr oder weniger ein Dreivierteljahr braucht, um da ein Berufungsurteil zu schreiben, das scheint etwas merkwürdig und würde vielleicht unter Umständen den Verdacht nahelegen, dass man hier gerne warten möchte, bis es zu einer Koalitionsbildung gekommen ist und dann vielleicht erst eher mit diesem Urteil herausrücken würde. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich diese Zuerkennung des Kronzeugenstatus an Thomas Schmidt. Jetzt hat man 2 Jahre gewartet und jetzt ganz am Schluss, Alma Zadic noch ein paar Tage im Amt, die SDA und auch die OSTA, also die Oberstaatsanwaltschaft, selbstverständlich keine unabhängige Behörde, sondern weisungsgebunden an die Justizministerin bzw. an diesen Waisenrat, aber am Ende des Tages formal an die Justizministerin, anerkennt dann den Kronzeugenstatus von Thomas Schmidt und das, obwohl ja ein Teil des Kasachs-Verfahrens, nämlich gegen diese 3 Aufsichtsratsmitglieder, einer davon war ja Sepp Bröll, eingestellt worden ist. Man braucht jetzt gar nicht noch dazu sagen, dass bei Sepp Bröll beispielsweise zwar eine Hausdurchsuchung vor, glaube ich, 4 oder 5 Jahren stattgefunden hat, wo die Weka dort einmarschiert ist.
Stimmt, ja.
Der Mann aber niemals einvernommen wurde anschließend und jetzt da ist das Verfahren eingestellt worden. Anwaltskosten, glaube ich, in etwa 300.000 Euro. Ist schon ein bisschen von der Vorgehensweise zumindest eigenartig und erinnert ein bisschen eher an Djibouti als an Österreich. So als Alma Zadic hat jetzt noch ihre letzten Tage ihrer Herrschaft im Justizministerium genützt, um vielleicht auch Sebastian Kurz dann noch einmal mitzugeben, Achtung, 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 ja, also wer weiß, was dir noch droht. Und ich glaube, dass Sebastian Kurz vor allem in dieser Anbetracht dieser Situation wenig Ambition verspürt, sich in diesen Wahnsinn noch einmal hineinzubegeben.
Jetzt gibt es die Hardcore-Fans von Sebastian Kurz, die gar nicht zu wenige sind in der ÖVP. Ja,
sind die beim Seniorenbund oder was?
Nein.
Sind die schon im Alter? Oder?
Entschuldige, kommen alle aus der JVP?
Ich wollte gerade sagen, die sind jünger als du, da musst du aufpassen.
Ja. Deutlich jünger, auch deutlich jünger als ich.
Ja. Wirklich? Die gibt es noch? Die Jünger, so die den Sebastian angreifen und sagen, eine Schweißträne oder was und dann in einen Reliquienschrein verpacken oder was? Die gibt es noch?
Schau, er nimmt ihn ernst. Wenn er ihn so angreift.
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich wollte nur fragen. Oder aus dem Haarhelm eine Locke
jetzt
oder was.
Jetzt weißt du, warum Sebastian Kurz nicht mehr zurück in die Politik will. Ne? Das ist ja nicht angenehm, wenn ständig jemand da dir herumkrabbt.
Oder Gipsabguss vom Ohr oder was, den man sich aufs Nachkastel stellt. Ich weiß ja nicht.
Nein, verrat mir ja was anderes, weil du hast ja auch Donald Trump verteidigt und du findest ja eigentlich so Ermittlungsverfahren normal. Normalerweise relativ wurschtig. Also wenn es die ÖVP betrifft, ist es total wichtig.
Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich sage da, Ermittlungsverfahren sind mir vollkommen.
Willst du uns was mitteilen?
Du hast einen türkisen Kugelschreiber.
Mehr oder weniger eine Botschaft.
Die neue Volkspartei steht da drauf. Ja, das habe ich da. Können wir tauschen? Kannst du mir blau nehmen? Warte, gib mir blau, dann gib mir blau Nummer. Ja, dann ist wieder so. Sehr gut, ja, siehst. So, schau. Nein, Isabel, das Ermittlungsverfahren.
Das war ein guter Schlag.
Ja, war gut. Das Ermittlungsverfahren ist für mich komplett irrelevant. Auch als Wähler und als politischer Beobachter. Eine Anklage ist für mich.
Du würdest Sebastian Kurz wählen?
Nein. Was? Aber das hat einen inhaltlichen Grund. Aber das Ermittlungsverfahren würde mich weder hindern, ihn zu wählen, noch wäre es eine Motivation, ihn zu wählen. Auch die Anklage im Übrigen ist für mich noch kein Problem. Auch eine nicht rechtskräftige Verurteilung ist für mich noch kein Problem. Das möchte ich auch dabei sagen. Ich bin ein Verfechter tatsächlich einer rechtskräftigen Verurteilung, wenn es überhaupt bei Sebastian Kurz dazu kommt, weil dann ist für mich die Unschuldsvermutung erloschen. Und da möchte ich dir recht geben, Eva, was ich von dieser Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft an gefühlt 200 Verfahren gesehen habe, wo Menschen in Wahrheit in ihrer Existenz fast vernichtet worden sind und am Ende musst 90% von dem Schmarrn einstellen und du gewinnst wirklich den Eindruck, dass das parteipolitisch motiviert ist, dann habe ich als ehemaliger Justizsprecher einer Partei, einer ehemaligen Parlamentspartei, ein Riesenproblem damit. Ein echt großes Problem. So, ich gebe dir recht in deiner Geschichte, das schaut aus nach Alma Sadic, der gesagt hat, jetzt hauen wir ihn nur einer in die Pfanne. Warum? Weil ich die Glaubwürdigkeit des Thomas Schmidt nicht sehe. Ich kenne den Thomas Schmidt seit 20 Jahren. Ja. Ich sehe dort keine Glaubwürdigkeit. Ganz im Gegenteil, wenn der Bock sich am Ende zum Gärtner macht, der Hauptschuldige sagt, alle anderen waren schuld, dann halte ich das ziemlich für feig. Aber gut, das hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auszumachen. Und jetzt zur entscheidenden Frage. Kann Sebastian Kurz zurückkommen? Ja, freilich kann er. Er ist ein freier Mensch. Ihm wurde das aktive und das passive Wahlrecht nicht entzogen. Wenn er will, kommt er zurück. Und der Wähler, die Wählerin wird entscheiden. Es ist ganz einfach in der Demokratie. Und weil du genannt hast Donald Trump, Donald Trump hat keines seiner Familienmitglieder, der wegen Drogenbesitz, illegalem Waffenbesitz etc. so begnadigt wie am heutigen Tag der Demokrat Joe Biden. Das möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen. Also der Edeldemokrat, der edelnoble Obermoralist, der das Establishment verteidigt und erklärt, der Trump ist ein Verbrecher und alles drum und dran geht her. Es kommt ihm zu Thanksgiving die Erleuchtung. Ja. Das heißt, der Truthahn ist ihm am Schädel gefallen auf die leere Birn, hat seinen Kugelschreiber und das Begnadigungsdekret und er hat der XYZ, weil Biden kann er nicht mehr schreiben, drunter gemacht und hat seinen Sohn begnadigt. Ja. Waffenbesitz, illegal, Drohung und. Das ist ein Capone, der Sohn.
Aber es ist
so,
also gar nicht
damit ist das sowieso auch
erledigt. Ja, aber jetzt nicht in dem skandalösen Sinn, in dem es eigentlich wäre.
Weißt du, damit erscheint für mich, weil wir gerade bei Trump waren, nicht bei Kurz, damit erscheint für mich auch Donald Trump als ganz ein ehrenwerter Mensch im Joe Biden. Ganz einfach. Ja, ist ja so.
Ja, aber das finde ich gut. Ich meine, der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, ich begnadige noch meinen Sohn, ich bin sowieso in ein paar
Nachdem er aber den Truthahn begnadigt hat. Zuerst den Truthahn und dann seinen Sohn. Ist auch nicht viel.
Ja, wahrscheinlich irgendwann ist der egal, kann man sagen, er hat nichts mehr zu verlieren. Aber das ist natürlich, dass der gleiche Mann ist, der auch noch amerikanische Raketen nach Moskau schickt. Also da muss man jetzt ehrlich gesagt schon langsam sich fragen, ob das gescheit ist, wenn ein nicht mehr, also ein bereits abgewählter Präsident noch eine längere Zeit im Amt ist.
Ob ein nicht mehr psychisch anwesender noch Präsident ist, das ist das Problem. Physisch anwesend, psychisch schon längst nicht.
Gut, am 20. Jänner ist eine Geschichte.
Naja, aber der kann nur viel anstellen.
Das kannst du aber noch viel anstellen in der Zeit, ja?
Es gibt aber noch sowas
wie... Der verwechselt Silvester mit einem Atomangriff der Russen und fängt die Raketen zum Starten an.
7000 an Stück.
So schön, es leuchtet, es leuchtet. Und Druck drauf. Das traue ich dem ja zu.
Wo ist dein Haus in der Südsteiermark? Wechsel das mit Moskau, pass auf, ich sag's dir.
Das heißt, dass er die Koordinaten falsch eingestellt hat, na, da hilft man ihm dann sicher.
Aber quasi, ich möchte zurückkommen zu Sebastian Kurz, was hätte er denn für Chancen? Weil die Fans aus der ÖVP, die mir sagen, er solle zurückkommen, sind der Meinung, er könnte in einem Ad-Hoc-Wahlkampf sehr wohl Herbert Kickl besiegen und noch einmal Nummer 1. Schaffen, glaubst du das auch?
Ist glaube ich, nicht ganz einfach. Ich meine, Sebastian Kurz hat natürlich im Gegensatz zu Karl Nehammer schon einen Vorteil. Er hat dieses Thema Migration auch sehr glaubhaft besetzt. Das Thema, das jetzt Karl Nehammer eigentlich wieder Herbert Kickl überlassen hat, weshalb auch diese 500.000 Wähler, die damals von der FPÖ mehr oder weniger zur ÖVP gewandert sind, dann auch wieder folgerichtig und eigentlich auch völlig logisch in ihrer Denke zurückgewandert sind zur FPÖ. Also sicher deutlich authentischer zum Thema Migration ist Sebastian Kurz und er ist natürlich auch deutlich kompetenter bzw. strahlt mehr Kompetenz aus, was aber auch keine Kunst ist, muss man sagen, zur jetzigen ÖVP. Zum Thema Wirtschaft, auf uns kommt jetzt eine riesige Welle an Insolvenzen zu. Wir haben ein wirkliches Thema, ein strukturelles Standortproblem. mit allem drum und dran sehr, sehr spät schon das zu korrigieren. Wir haben ein enormes Budgetdefizit, also da traut man ihm sicher mehr Lösungskompetenz zu, als zum Beispiel Karl Nehammer. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ich wirklich und ehrlich glaube, dass die Lust und die Intention von Sebastian Kurz, wieder in die Politik zurückzukommen, wirklich nicht vorhanden ist.
Aber darf ich glaube es
auch. Auf was? Warum? Ne?
Also, darf ich vielleicht einen technischen Fahrplan präsentieren?
Ja.
Darf ich einen technischen Fahrplan präsentieren? Gehen wir jetzt dafür, spielen wir es durch. Am 12. Dezember ist Deadline, hast du gesagt, sprengt die Regierung, also die Regierungsverhandlungen in die Luft. Die Interimsregierung ist im Amt. Der Nationalrat löst sich auf im Jänner. Ich weiß gar nicht, ob vor Weihnachten eine Plenarsitzung stattfindet. Oder vielleicht, ja, möglich. Dann gibt es einen Antrag in den zuständigen Ausschuss, Neuwahlantrag, machst zweite Lesung, alles drum und dran.
Beistehen zwei Tage davor ÖVP und FPÖ miteinander?
Nein, wenn die Strategie es wäre, direkt in Neuwahlen zu gehen und Kurz durchzuschicken.
Muss nicht sein.
Oh, nein, ich möchte so durchspielen. Dann sind wir in Wahrheit mit einem Neuwahltermin im März frühestens. Das heißt, mit einer neuen Regierung im Mai, Juni. Das heißt, wir sind noch 7 Monate am Höhepunkt dieser Krise, dieser Wirtschaftskrise, ohne Regierung und wahrscheinlich dann 9 Monate mit einer Interimsregierung unterwegs. Da war ja die Bierlein-Regierung, was Segen möchte ich bei der Gelegenheit sagen. Also langsam wird es schon gefährlich.
Könnte man ja das Modell Draghi wählen und in einer ernsthaften Situation eine Expertenregierung
aufzeigen? Ja, haben wir eh schon einmal gehabt.
Ja, ich weiß nicht, es hätte einfach der Bundespräsident nur das Wahlergebnis akzeptieren müssen, hätten wir schon längst eine Regierung.
Aber man muss auch
warum
sagen,
immer so kompliziert? Also mir kommt das so, ihr kratzt euch alle so. Ihr fangt es mit der Hand an und fangt euch so zum Kratzen an.
Viel Nein.
Statt so. Entschuldige, wir haben ein Wahlergebnis. Ja, 29. September, Herbert Kickl, erster Platz, Kanzleranspruch und es wird negiert. Und daraufhin brauchen wir jetzt lauter Bypasslösungen in der Republik. Ja. 9 Monate Interimslösung, politisches Vakuum, 3 Wahnsinnige, die miteinander verhandeln, nichts außerkriegen, eine Landeshauptfrau, die auch Panikattacken nach der anderen kriegt, dass ihr irgendein Bürgermeister aus Niederösterreich die eine mitdachtelt. Ja, so. Entschuldige, dann frage ich doch den Herbert Kickl und den Bundespräsidenten. Herbert Kickl kriegt den Regierungsbildungsauftrag und dann soll er verhandeln mit der ÖVP. Dann ist es die Frau Edtstadler oder der Hartmannsdorfer. Das letzte Mal hatten wir dieselbe Situation, 99-2000. Jörg Haider und Wolfgang Schüssel waren binnen 11 Tagen mit den Regierungsverhandlungen durch. 11 Tage. Jetzt warten wir schon, ich weiß nicht, sind wir beim gefühlt 100. Tag?
Sie waren nach 11 Tagen offiziellen Verhandlungen fertig, weil Sie wochenlang davor verhandelt hatten, was mir der Jörg Haider.
Aber es ist natürlich, der Gerald Groß hat, natürlich völlig recht.
Da hat er die angeschwürgt schon. Der Jörg hätte nie mit doppeltem Boden gespielt.
Ja, genau. Also bevor man jetzt da in eine Neuwahl gehen sollte, wäre natürlich die viel logischere Methode, also sich so zu kratzen, statt hinten herum.
Hintenherum ist sowieso nicht gut, glaubt man das. Das ist überhaupt nicht.
Wenn man
in Verhandlungen mit der FPÖ, mit dem Wahlsieger treten würde, das würde jetzt sicher deutlich mehr Sinn machen und wäre auch eigentlich viel denklogischer, als jetzt neue Wahlen vom Zaun zu brechen.
Aber die können ja scheitern, diese Verhandlungen.
Die können natürlich scheitern und dann wird wahrscheinlich auch die Frage sein, ob Karl Nehammer das gerne machen möchte oder ob er da, dann, nachdem er das ja kategorisch für sich als Person ausgeschlossen hat oder ob er da vielleicht dann sozusagen seinen Platz auch freiwillig räumt, weil er ja sein Schicksal richtigerweise daran gebunden hat, dass er eben nicht Herbert Kickl zum Kanzler macht. Dann könnte vielleicht auch der Herr Hartmannsdorfer kommen und
oder die Frau Edtstadler.
Oder die Frau Edtstadler, da müsste sich halt die ÖVP mal damit an. Die mögen sich wirklich.
Die mögen sich
nicht. Das weiß ich natürlich. Ja.
Nein,
haben Sie in der Schule schon Küsse ausgetauscht?
Nein, aber das kommt aus der Zeit.
Ich frage auch.
Das kommt aus der Zeit, wo die Caro Edtstadler Staatssekretärin im Innenministerium war.
Also die haben wirklich
keine persönliche Freundschaft, die sie in irgendeiner Art und Weise verbindet. Gut, also das wird dann vermutlich nicht mehr der Karl Nehammer sein, der so eine Koalition verhandelt. Und dann ist die Frage, wer kommt dann? Und die ÖVP muss sich halt damit anfreunden, dass sie einen blauen Kanzler macht oder Vizekanzler mit
das
einem blauen Kanzler.
Das ist ein Steiermark-Server-Thema.
Ja,
genau.
Absolut.
Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und dann kehren wir eben zum Thema Steiermark weiter, wo es voraussichtlich eine blau-schwarze Koalition geben wird und warum die FPÖ die Chance quasi vorbei hat ziehen lassen, mit den Roten zu regieren. Das wird uns Gerald Groß nach der Werbepause beantworten. Bleiben Sie dran.
Wo sieht es?
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu Schlag den Groß, wo übrigens Gerald Groß immer knapp, bevor wir aus der Werbepause zurückkommen, noch irgendwas aus dem Off reinkeppelt.
Und zwar was Böses meistens.
Immer eine Bosheit. Ich glaube, er will schauen, ob ich ihm irgendwann einmal wirklich quasi dir keine schmieren, ja. Lieber Gerald Groß, wenn ich quasi nie auf körperliche Gewalt setze, aber dafür auf verbale mitunter. Sag mal, da kommen wir gleich zu deinen blauen Kameraden in der Steiermark, wo du ja auch her bist. Aus beiden wahrscheinlich.
So, okay. Also beim Kameradschaftspunkt bin ich noch nicht. Ich bin mit meinen 47 sehr pazifistisch
unterwegs. Nein, wer weiß, aber ich glaube, da so gewisse Wurzeln wird es schon geben. Na. Du, wer anfängt, kriegt zurück. Du, grundsätzlich muss man ja da sagen, dass eigentlich Mara Kunasek und die steirische FPÖ die Chance gehabt hätten, den totalen Tabubruch zu schaffen. Tabubruch in dem Fall, dass die Roten den Junior der FPÖ gespielt hätten. Ich weiß, dass Teile der SPÖ in Wien wirklich besorgt waren, dass dieses Szenario passiert. Das hätte enorme Wellen in der SPÖ ausgelöst. Jetzt hat die FPÖ gesagt, na, wir machen doch Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Warum?
Ich glaube, dass die Stimmung innerhalb der Freiheitlichen Partei auch in der Steiermark genauso wie auf Bundesebene in der parteipolitischen Überlegung so war. Natürlich, nachdem Franz Franitzky ausgerückt ist, das darf man jetzt nicht vergessen, nachdem Hannes Androsch ausgerückt ist, das darf man auch nicht vergessen. Ja, diese sogenannte seit 36 Jahren andauernde und nur einmal von Haider und Ambrosi Chianti-Koalition durchbrochene Brandmauer endlich niederzureißen.
Achtung, auch im Burgenland.
So, ja, immer bei Nieselschürz, genau. So, das wäre interessant gewesen. Noch interessanter wäre es gewesen, nach der Koalition Haider-Ambrosi in Kärnten quasi die Koalition Kunasek lang in der Steiermark zu zimmern. Parteipolitisch d'accord. Zielt auch deine Frage, enthält schon die Antwort. Da hast du ja recht. So. Der Mario Kunasek ist von seinem Naturell her ein tatsächlich irrsinnig anständiger Mensch. Und ich glaube, dass der Mario Kunasek die letzten, und so schätze ich ihn wirklich ein, so habe ich ihn kennengelernt, auch in unserer Zeit, wo ich BZÖ-Chef war, steirischer und er FPÖ-Chef, hat nie mehr einen sehr respektvollen Umgang. Wir haben uns leben lassen, leben und leben lassen. Der hat eine Einstellung und sagt, ich habe ein Wahlergebnis von mir. 35, 26, 21. Ich möchte das also genauso umsetzen wie beispielsweise Wallner in Vorarlberg. Ich möchte es nicht so tricksen wie Nehammer, zweiter, dritter, vierter, sondern für mich ist das ein demokratiepolitischer Auftrag. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, er weiß natürlich, dass er von der Wählerstromanalyse, ORF, SORA oder wie das auch immer heißt, Riverside oder wie das jetzt heißt oder Foresight, ca. 55.000 Wähler in der Steiermark von der ÖVP bekommen hat. Also quasi bürgerliche Stimmen, die sich eine bürgerliche Koalition erwarten. Der dritte Punkt ist, ich kenne die Sozialdemokraten in der Steiermark, anständige Leute. Ich habe nichts daran auszusetzen, aber in den Koalitionsverhandlungen, und das habe ich in den Sondierungsgesprächen, um genau zu sein, die letzten Tage gehört, ein bisschen hoppatatschig. Wirklich hoppatatschig. Währenddessen die ÖVP relativ gut vorbereitet in das gestartet ist, hat die SPÖ, ja, vielleicht, ja, schauen wir mal. So. Und ich glaube, dass der Kunasek eines beweisen will, ich stelle binnen von 10 Tagen eine Regierung in der Steiermark vor. Er hat schon den Fahrplan heute präsentiert, ich glaube, rund um den 17., 18. Ist die Angelobung, die Regierungssitzung. Also der ist auf Zug. Ja? So. Und diese Gemengelage hat übers Wochenende, wenn du mich gefragt hättest, Isabel, am Freitag, wie es ausschaut, hätte ich gesagt, das geht Richtung Rot. Wobei Mario Kunasek hat jeden Kontakt gemieden, auch zu Kontaktleuten oder zu Ausfratschlern. Der hat sich komplett zurückgezogen. Das heißt, was das betrifft, man konnte nicht hineinblicken, wie er wirklich dann am Ende entscheidet. Und was ich gehört habe, aber da am Sonntag sich kurz vor seinem Parteivorstand entschieden, diesen Weg zu gehen, auch im Hinblick Automobilstandort Steiermark. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind neben Oberösterreich der zweithauptbetroffene Wirtschaftsstandort Österreichs. Da ist Wirtschaftsstandortpolitik mit der ÖVP leichter am Ende als wahrscheinlich mit der Sozialdemokratie. Ja. Aber ich gebe euch recht, in der parteipolitischen Überlegung, und wenn du mich fragst, was hätte ich gemacht, wenn ich in Office wäre?
Du wärst mit den Roten gegangen.
Nicht einmal eine Sekunde.
Ja. Vor allem, weil ich verstehe die Logik.
Aber ich habe die staatspolitische Verantwortung, das möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen. Er hat es mit 35%. Ich habe ein spielerisches Element schon immer gehabt in meiner ganzen politischen Karriere, wo er immer näher, du weißt schon, wie mir näher war, eher das spielerische Element, und hat gesagt, jetzt sagen wir es einmal den Schwarzen ordentlich. Nehmen wir sie von der Herdplatte runter und stessen sie ins Unglück wie in Kärnten. Weil in Kärnten gibt es die ÖVP ja de facto auch nicht mehr.
Und vor allem die Logik, es muss immer der Erste und der Zweite miteinander, stimmt ja auch nicht, weil auch zum Beispiel 2017 waren die Blauen Nummer 3. Also ich bringe jetzt nicht einmal 99, 2000. Da ist der Kurz auch nicht mit der SPÖ.
Ja, nur der Kurz ist ihm, stimmt, gebe ich dir recht, aber zur Ehrenrettung von Sebastian Kurz, er wollte nie eine Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie. Das hat in der Wahl ausgeschlossen. Ja,
aber er ist auch mit den Grünen zusammen.
Es gab auch SPÖ-FPÖ-Regierungen, wo die FPÖ so 5-6% hatte früher.
Also es muss nicht immer 1 und 2 miteinander gehen. Das ist jetzt irgendwie eine neue Logik, um den Herbert Kickl irgendwie.
Nein, entschuldige. Wir hatten nur einmal einen Tabubruch. 99, 2000. Na, das war der erste, nicht
Kanzler.
Sonst steht es in dieser Republik seit 45 außer Streit. Der Erste stellt den Kanzler.
Ja, aber nicht, dass der Erste und der Zweite immer
mit. Nein, das ist nicht. Ich gebe dir recht, das kann auch der Erste mit dem Vierten werden. Ja, es kennen auch alle Viere miteinander, wenn es lustig ist.
Ja, aber das.
Aber das würde mich auch interessieren, weil ich ja nicht so ein Steiermark-Insider bin wie der Gerald Groß. Wenn jetzt mit der ÖVP verhandelt wird, würde das ja bedeuten, nachdem Christopher Drexler bis jetzt ja nicht zurückgetreten ist, dass Christopher Drexler auch, und zwar wahrscheinlich als Vize, dann einer Regierung in der Steiermark angehört.
Nämlich aber als Vize verlaubt.
Was ja schon sehr, dass der vorher Landeshauptmann dann stellvertreten
nur, ist. Das ist auch eher das Problem der österreichischen Volkspartei, dass der Personalnot in der Steiermark hat. Ich höre ja was anderes. Die Wirtschaftskammer sucht gerade geeignete Räumlichkeiten. Christopher Drexler soll NASA-Beauftragter der Wirtschaftskammer Österreich werden, nehmen AKW-Beauftragten Siegfried Nagel. Die haben da solche Beauftragten bei sich in der Wirtschaftskammer. Mhm. Die sammeln die. Ja? Also möglicherweise, dass er irgendwo hinversetzt wird. NASA-Weltraumforschung vielleicht, Christopher Drexler für Weltraumforschung.
Das ist eh so ähnlich
das
Büro für Wohlfühlforschung.
Oder Wohlfühlforschung, ja genau. Ja. Und die stehen immer in der Früh auf und sagen, jede Zelle in meinem Körper ist hell.
Aber Gerhard, das auch mal vor der Sendung
was machen, das wäre vielleicht lustig. Was noch schlimmer ist? Mit den Zwangsgebühren der Wirtschaftskammerzahler. Das kommt noch
als
die ÖVP, der Christopher Drexler hat vor der Wahl für sich ausgeschlossen. Der Christopher Drexler, jetzt werden wir ernst.
Das machen wir vor der Sendung, machen wir das.
Eva, ganz kurz. Der Christopher Drexler hat vor der Wahl ausgeschlossen, er will mit den Freiheitlichen nicht. Er ist der Apparatschik der ÖVP, ÖAP, wir nur mit den Roten. Gut, die Roten sind eben weggebröselt, es ist sie nicht ausgegangen, dann hat er die ersten 48 Stunden probiert, doch noch mit den Roten und mit den Neos. Dann hat ihm der Herr Schützenhöfer erklärt, Alter, hast du das Wahlergebnis noch nicht gesehen? Das hat er dann auf ihm umgekniet und haben ihn wieder eingenordert. Dann haben sie ihm nur das Verhandlungsmandat gegeben, also er darf nur verhandeln. Dann hat er aber gesagt, super, danke fürs Verhandlungsmandat, ich werde wieder Landeshauptmann-Stellvertreter. So, jetzt haben wir folgendes Problem, Denksportaufgabe. Die steirische Landesregierung soll verkleinert werden. Von 8 auf 7. Die ÖVP von 5 Regierungsmitgliedern auf 3. Es ist die Frage der ÖVP, ob sie 2 Regierungsmitglieder opfert, dass ein kastrierter Landeshauptmann als Landeshauptmann-Stellvertreter dort den Katzenjammer die nächsten 3 Jahre machen kann. Es ist nicht das Problem der FPÖ. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Der Christopher ist natürlich erschüttert durch das Wahlergebnis, brauchen wir nicht reden. Aber der Kunasek, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, der Kunasek ist ein anständiger Mensch. Der Kunasek sagt, ich dirigiere nicht bei der ÖVP ein und suche mir aus, wer dort Obmann ist. Die ÖVP probiert es immer wieder. Der Nehammer sucht sie aus, wer bei der FPÖ Obmann ist. Der Kunasek sagt, nein, ich bin kein Nehammer. Ich bin der Kunasek, ich akzeptiere den Zweiten, ich bin ein Demokrat. Ich schaue, dass die größtmögliche Mandatsmehrheit zustande kommt.
Er mag Mario Kina.
Ja, er ist ein anständiger Mensch.
Ja,
aber warum soll Anständigkeit, was mich ärgert? Isabel sagt, strategisch wäre es richtiger gewesen. Da hat sie grundsätzlich recht. Aber warum soll ein anständiger Mensch der Dumme sein, wenn er endlich einmal einen ehrlichen Weg probiert. Ich glaube, dass der ehrliche Weg sich auch rentieren kann. Und wenn die ÖVP die nächsten Wochen renitent wird, ich habe mir gestern die Aussendung vom Kuhner sehr genau angeschaut, es wird explizit darauf hingewiesen, dass die Verhandlungen ergebnisoffen sind. Ja, dann ist die ÖVP aus der Rennen.
Also vielleicht ist auch hier ein bisschen Strategie dahinter, und aber das kann man nicht ausschließen, das muss man natürlich, das ist vielleicht auch nicht nur Strategie oder ganz sicher nicht, sondern dann auch auf die inhaltlichen Ergebnisse der Verhandlungen zurückzuführen, heißt ja das nicht, noch nicht unbedingt, dass er dann wirklich mit der ÖVP auch zu einem Ergebnis kommt, obwohl es relativ hoch wären, die Überschneidungen. Aber schauen wir uns mal an. Man könnte natürlich auch zuerst mit der ÖVP verhandeln und dann sehr viel fordern.
Nur ich
und
höre, das nicht ich höre dass der Christopher der schon mit obergläserner Hosen
ich glaube, das ist eher das Modell, das im Bund
passiert. Möchte ich mir jetzt nicht vorstellen, Friedrich.
Kennst du die Exhibitionisten? Der ist schon so reingekommen. Das Hosel war schon
überhaupt keine Exhibitionisten.
Nein, das Leitspital ist gestorben. Ist schon weg. Das ist schon erledigt.
Na gut, bei dem Wahlergebnis.
Naja, eben, also, der Christbaum steht noch nicht einmal und sieht schon aus wie der Christbaum zu Maria Lichtmess. Obuz, die Kugeln herunten, alles. Das ist schon so. So, die ÖVP muss sich jetzt in der Steiermark nur die Frage stellen, will sie mit Christopher Drechsler in der Landesregierung als Landeshauptmann stellvertreten? Das muss die ÖVP entscheiden. Wenn es der Christopher Drechsler nicht wird, dann wird es der Werner Amon. Das ist, kennt ihr den Werner Amon? Da steht dann der Kunasek mit 1,92, so eine stramme Figur, und dann hast du den Werner Amon. Dann hast du den Werner Amon, so ein Quadrat, das daneben. Das ist wie Muckenstrunz und Bammschabel, falls das noch wer kennt. Das ist ja Gaudi. Aber auch das ist nicht das Problem der FPÖ, sondern das Problem der ÖVP. So. Und wenn es der nicht wird, wird es wieder ÖAB.
Die Frage ist, wer überhaupt Nachfolger werden würde von Christopher Drechsler, weil ich glaube, da gibt es ja sicher auch. Wir kennen ja die ÖVP, kann man schon
sagen. Nein, das sind jetzt für viele Kapazunder. Die drängen sie alle auf.
Die Wirtschaftskammer, den Bauernbund und vermutlich eine größere Anzahl von Varianten, wo man sich jetzt vielleicht nicht einigen kann.
Kennst du wen dort, der nicht ministrabel, sondern Gerhard das Landeshauptmann-Format
Gerhard
hätte.
Gerhard Groß, lässt du sie jetzt kennen?
Doch, ich hab wen kennengelernt. Der am Wochenende den Christopher Drechsler verteidigt, das hat ihn ja niemand verteidigt bei den ganzen Krisensitzungen, außer ein gewisser Herr Schwindsack. Ich habe gar nicht gewusst, dass es den gibt.
Mein Regionslehrer hat früher
geheißen. Nein, Seniorenbund-Obmann hat ihn verteidigt. Mhm. Was darauf schließen lässt, dass sich möglicherweise Christopher Drechsler den Seniorenbund-Obmann mit dem Hermann Schützenhöfer in Zukunft teilen muss. Auch noch möglich.
Ja, aber das ist eine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob das nicht eine Überforderung ist, damit dieser Atomphysik-Beauftragte.
Ich glaube, dass der NASA-Beauftragte bei der Wirtschaftskammer der bessere Titel ist. Ja, genau, hast du vollkommen recht.
Gut, also auf jeden Fall glaube ich schon, dass es dort auch in der ÖVP in der Steiermark sicher einen Machtkampf geben wird, wer sozusagen Christopher Drechsler dann nachfolgen würde, Bauernbund, Wirtschaftsbund, das ist ja in jedem
Kann aber auch sein, dass irgendein Weinkönigin zum Zug kommt, ist auch
ja, und dann der Wirt.
Naja, entschuldige. Wir haben Hopfenkönigin und Weinkönigin und Apfelkönigin.
Ich bin ein großer Freund der Weinkönigin.
Ja, ich auch. Ja.
Siehst du, wir beide.
Ja, überhaupt die Landeshauptleute per se sind große Freunde der Weinkönigin.
Ja,
wie wir wissen.
Na, besser schön als hässlich, sage ich immer.
Auch das Auge wählt mit, hast du vollkommen recht.
Nein, also da hat man sich offenbar noch nicht einigen können, deswegen ist Christopher Drechsler noch dort. Ist, glaube ich, schon eine Atmosphäre. Wäre eine schwierige Situation, wenn jetzt der ehemalige Landeshauptmann sozusagen Stellvertreter ist. Ich kann mir das einfach nur ein bisschen merkwürdig vorstellen. Das ist irgendwie nicht angenehm. Also im Normalfall würde man eigentlich zurücktreten. Ist fast immer das so. Also ich kann nur, es ist glaube ich nicht besonders angenehm für alle. Aber sicher
wird Christopher Drechsler Weinkönigin im nächsten Jahr.
Weinkönig?
Ja, Weinkönig vielleicht. Ja.
Das kann man besser vorstellen.
Oder eben NASA-Beauftragter.
Da gibt es eine Altersgrenze bei den Weinköniginnen. Gell? Da sind wir beide zum Beispiel zu alt.
Da sind wir alle zu alt, aber vielleicht kriegt der Gerald irgendeine Beauftragtenrolle für Verhaltensauffälligkeit. Vielleicht können wir
da. Er bleibt doch in dem Studio, da macht es am meisten Spaß.
Nirgends kann er die Rolle so gut ausfüllen wie hier, in diesem Studio.
Kannst du jeden Montag und Dienstag die narzisstische Persönlichkeitsstörung therapieren, sage ich immer. Therapieren.
Okay, Selbsterkenntnis ist der erste.
Wir machen statt nicht mehr Schlag den Groß, wir machen Therapie
den Groß. Das wäre eine gute Idee. Das machen wir vor allem nach der Selbsterkenntnis jetzt. Danke, Gerhard.
Jeder Politiker hat eine narzisstische Persönlichkeit.
Danke, Schütz. Ich dachte, du bist kein Politiker.
Nein, weil ich war es ja mal. Die Störung bleibt.
Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir werden das nächste Mal vielleicht noch einen Psychiater, eine Psychiaterin zu Hilfe nehmen.
Ich mache eine Kurzausbildung. Ich mache eine Schnellausbildung. Okay, wir schaffen das bis dahin.
Man kann das, glaube ich, bei mehreren Privatunis machen.
In Krems.
Danach.
Schützmeier.
Danach geht es dann weiter
die
mit dem
ernsthaften
Duell zwischen Robert Miesig und Heimo Leposchitz.
Nicht so lustig.
Das aber nicht so lustig, aber durchaus kontroversiell. Sehr bleiben Sie dran.